So. Ja, schön, dass wir uns heute hier oben dann treffen. Ne? In dem sind wir ja wirklich ein paar Meter näher am Himmel, obwohl wo tatsächlich der Himmel ist, wo Gott wohnt. Ne? Das muss ja nicht mit dem oben zu tun haben. Ja, ich habe gestern zwei kleine Filmclips in den Vorträgen gehabt. Und wer sich fragt, woher die kommen aus dem Film Fireproof. Also das ist halt ein christlicher Film, der halt schon aufzeigt, ja, wie kann man dass eine Ehe feuerfest sein sollte. Fireproof heißt feuerfest. Ne? Also so wie früher Asbest, ne? Wir etwas Älteren erkennen das noch. Asbest ist ja heute verboten, aber Asbest, das war etwas, was brannte einfach nicht. Das war feuerfest. Und da gibt es auch ein deutsches Buch zu, das heißt Liebe braucht Helden. Und also ich kann das Buch nur empfehlen, das durchaus mal durchzulesen. Und ich sag mal, in dem Film geht es ja darum, dass ein Mann sozusagen sich ziemlich blöd benimmt, auf jeden Fall. Und aber die Frau ist auch nicht ohne. Und auf jeden Fall, die beiden, die Ehe steht kurz vor dem Aus und der Schwiegervater bringt noch sozusagen, bittet seinen Sohn mit der Einreichung der Scheidung noch zu warten, 40 Tage lang. Und in diesen 40 Tagen halt für seine Ehe zu kämpfen und dann Tag für Tag etwas zu tun, um seine Ehe zu retten. Und irgendwann wird ihm klar, ohne Gottes Hilfe geht das gar nicht. Und das beschreibt der Film, wie das Ganze abläuft. Und das Buch ist aber besser als der Film, obwohl der Film schon sehr gut ist. Also ich kann es nur empfehlen, aber wenn, dann lest das Buch so für sich selbst, nicht für den Ehepartner. Nicht, oh ja, es wäre gut, wenn mein Ehepartner sich so benehmen würde, wie das hier beschrieben wird in dem Buch. Nein, lest das Buch so, okay, was könnte ich denn tun, um Gutes zu tun? Also, nur so, wer das sich mal besorgen will, ihr kriegt das überall. Wenn ihr es nicht im Buchhandel findet, da wird es wahrscheinlich nicht stehen, aber bestellen kann man es immer. Deswegen, also darauf nochmal hinweisen, wenn jemand sich fragt, woher das Ganze kommt. Ich wollte eigentlich noch ein paar mehr Ehebücher mitbringen, um mal zu zeigen, was man so lesen kann. Aber wir haben in diesem Sommer bei uns zu Hause einen Wasserschaden gehabt. Und dann mussten wir alles leerräumen, alles musste renoviert werden. Jetzt haben wir es wieder eingeräumt. Aber das Regal mit diesen Büchern habe ich noch nicht wieder die Kiste aus dem Keller hochgeholt. Und kurz bevor ich losfahren wollte, wollte ich die Bücher holen und dann, ups, sie sind noch irgendwo im Keller. Also deswegen habe ich sie nicht mitgebracht, nur zur Entschuldigung, das Ganze. So, da haben wir das für heute. So, ich habe mal wieder ein paar Unterlagen, die kann man weitergeben. Ja. Ich sag mal, wir haben hier das Thema, niemand kann zwei Herren dienen. Und das ist wirklich ein wichtiges Thema. Ich habe es ja schon in der ersten, ich glaube am ersten Abend schon gesagt, dass einer der Gründe, warum Ehen auseinandergehen, einer der Hauptgründe, auch das Geld ist. Wie gehen wir eigentlich mit Geld um? Und welche Bedeutung hat das Geld in unserem Leben, hat das Geld in unserer Ehe? Und ich muss dazu sagen, dass bei meinen Eltern war Geld immer ein Thema. Immer. Und beide, also meine Eltern, sind im Krieg geboren und haben die Zeit der Not nach dem Krieg noch sehr bewusst in Erinnerung. Und deshalb ging es auch immer darum, nie wieder in eine solche Not zu geraten. Ein Haus, ein Auto, ein Wochenendhaus, das waren so die Träume, die meine Eltern hatten und die sie sich unbedingt verwirklichen wollten. Und das war ihr Lebensziel. Und als sie alle diese Ziele erreicht hatten, hätten sie ja rein theoretisch sagen können, oh, jetzt können wir glücklich sein, weil wir haben unsere Ziele erreicht. Aber zu dem Zeitpunkt war die Ehe meiner Eltern kurz vor dem Aus, weil sie derartig sich angestrengt hatten, um diese materiellen Ziele zu erreichen, ging die Ehe dabei fast drauf. Weil ich sag mal, wenn beide arbeiten, von morgens bis abends, möglichst noch Überstunden, damit man das Haus bezahlen kann und natürlich auch das gute Auto und auch noch das Ferienhaus, dann kann man nicht mehr. Dann ist man am Ende seiner Kraft und dann ist man genervt und dann streitet man sich. Und so war es bei meinen Eltern. Und da habe ich mir damals schon gesagt, nee, also so mit Geld umgehen wie meine Eltern, so die materiellen Dinge an erste Stelle setzen, das wollte ich nie. Und trotzdem, obwohl ich dieses Negativbeispiel gesehen habe bei meinen Eltern, habe ich doch diese Einstellung gegenüber dem Materiellen so mitgenommen. So ganz unbewusst. Und als ich dann junger Mensch war, habe ich so gedacht, wenn man sich viel leisten kann, dann ist man glücklich. Das war so meine Einstellung. Wenn man sich viel leisten kann, dann ist man glücklich. Und also habe ich mir viel geleistet. Ich habe mir viel gekauft. Damals, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, man weiß fast nicht mehr, was das ist, aber mein Ziel war natürlich, eine Stereoanlage zu haben. Heute, wer kennt das noch, ne? Aber Stereoanlage, Computer und sowas wollte ich haben. Und noch mehr und noch mehr. Ja, natürlich reichte mein Geld dafür nicht aus. Also habe ich mir Nebenjobs irgendwo neben der Schule noch gesucht. Und als die nicht ausreichte, habe ich mir noch mehr Nebenjobs gesucht, um noch wieder mehr Geld ausgeben zu können. Das heißt, ich begann immer mehr zu arbeiten, um immer mehr mir leisten zu können und dachte, das macht mich glücklich. Und in dieser Zeit lernte ich auch meine Frau kennen. Und meine Frau, die ist ganz anders. Und da war das bei ihr zu Hause, war das Materielle, meine Schwiegereltern konnten sich alles locker leisten, die mussten sich da nicht für anstrengen und die waren sehr sparsam. Und meine Frau auch. Ich wollte möglichst viel Geld ausgeben, meine Frau wollte möglichst viel Geld sparen. Also, und bei beiden war aber Geld wichtig. Hallo? Ja, da ist noch Platz. Ja. Also, diese spitzen Hüte von früher, die man in der Schule verteilt hat, die haben wir leider nicht. Für die Spätkamera. Nein, alles gut. Also, so war das. Meine Einstellung war, hast du Probleme, versuche an mehr Geld zu kommen und dir mehr zu leisten. Dann sind die Probleme weg. Und bei meiner Frau eben ganz anders, das Geld lieber nicht ausgeben, sondern behalten. Aber bei beiden war Geld sehr wichtig. Ich wollte Geld ausgeben, sie wollte das Geld zusammenhalten. Und dann wurden sie beide gläubig. Und dann kam da irgendwie noch so Gottes Maßstäbe in unser Leben hinein. Und jetzt wollte Jesus Christus in unserem Leben bestimmen, was Sache ist. Auch in diesem Bereich. Ich sag mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es wird, glaube ich, dem Heinrich Kemmler zugesprochen. Der hatte mal so ein, in Krelingen, das ist bei Soltau, so ein großes Zentrum errichtet. Und er hat mal gesagt, dass eigentlich muss man sich zweimal bekehren. Einmal der Mensch und das zweite Mal das Portemonnaie. Weil Gott möchte auch im finanziellen Bereich das Sagen haben bei uns im Leben. Und Jesus selber, der sagt im Matthäus-Evangelium und dort in Kapitel 6, Abvers 24, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ja.
Geht das oder geht das nicht? Das sagt mir das Licht. Da funktioniert gar nichts.
Ach so.
Ist nicht an.
Ist nicht an? Er steht hier auf grün, dass er an ist. Ja. Ist das Ding da reingesteckt?
Ja.
Der Sender?
Ist die Batterie vielleicht leer?
Nee, also ich kann hier einen kleinen roten Pfeil so einen Punkt machen. Das geht. Aber es funktioniert.
Okay.
Auf jeden Fall den Bibeltext wollte ich jetzt ja zeigen.
Ja.
Genau, da sind wir. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorräte. Und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühlen, ohne zu spinnen und zu weben. Und doch, sage ich euch, sogar Salomo in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Niemand kann zwei Herren dienen. Und jetzt war plötzlich, ja, Jesus in unser Leben getreten, bei meiner Frau und mir, und er wollte unser Herr sein. Aber da war immer noch das Geld, das unser Handeln mehr bestimmte, als wir ahnten. Aber Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Ich weiß, in diesem Text, den wir eben gelesen haben, gehört haben, da sagt Jesus eigentlich gar nichts über das Thema Ehe und Beziehungen. Aber er sagt etwas über die Lebensausrichtung. Welche Lebensausrichtung habe ich, haben wir, hast du? Und er sagt, Gott möchte auch bei dir die Nummer 1 sein. Gott möchte bei dir die Nummer 1 sein. Und deswegen hat das Ganze schon mit dem Thema Ehe etwas zu tun. Ist Gott allein bei euch der Herr? Oder welchen Stellenwert hat das Geld? Das Materielle? Ich habe den Text mal in 3 Punkte gegliedert und der erste Punkt ist, diene dem richtigen Herrn. Diene dem richtigen Herrn. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Elia, in 1. Könige 18, der fragt das Volk damals, er fragt, auf jeden Fall Elia, der fragt den 1. Könige 18, das ist ja die Geschichte, wo es darum geht, da sind die Baalspriester, das Volk, und da ist er als Verkündiger des Gottes Israel, und er klagt das Volk an und sagt, hey, ihr betet den Baal an, gleichzeitig betet ihr aber auch den Gott Israels an, ihr habt Altäre für Baal, ihr habt Altäre für die Astarte, ihr geht auch noch zum Tempel, sag mal, ihr hinkt auf beiden Seiten, warum tut ihr das? Warum hinkt ihr auf beiden Seiten? Elia kann es nicht verstehen, dass die Israeliten zu Baal beten und zu Gott dem Herrn. Und er macht klar, es gibt nur ein Entweder oder und nicht ein sowohl als auch. Ich kann nicht alles in meinem Leben unterbringen. Ich kann nicht sagen, Gott ist mir wichtig, und ich kann nicht sagen, aber eigentlich ist mir Geld genauso wichtig. Das geht nicht. Nur einer ist der Herr. Und Gott fragt dich ganz klar, was ist dir wichtig? Wem dienst du eigentlich? Wem dienst du? Wo liegen deine Prioritäten? Das fragt er dich. Und bist du bereit, fragt Gott dich, mich an erste Stelle zu setzen? Bin ich bei dir in die Nummer 1? Jesus sagt, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Jesus spricht hier vom Mammon. Geld wird zum Mammon, wenn du auf Geld vertraust. Wenn du auf Geld dein ganzes Vertrauen setzt. Eigentlich sagt Jesus hier, vertraue nicht dem Geld und dem Reichtum, sondern vertraue mir. Darum geht es. Und vor allen Dingen vertraue nicht auf beides gleichzeitig. Und hier komme ich wieder auf das Thema. Niemand kann zwei Herren dienen. Was ist dir wichtig? Wem dienst du? Steht Gott bei dir an erster Stelle oder doch der Reichtum und das Geld? Besitzt du noch das Geld oder besitzt das Geld dich? Das ist die Frage. Was hat das in einem Eheseminar zu suchen? Ich habe es ja schon gesagt. Die falsche Einstellung und der falsche Umgang mit Geld gehören mit zu den ersten drei Punkten, warum Ehen häufig auseinandergehen. Darüber wird sich gestritten, über Geld. Genauso wie eheliche Untreue oder wir haben uns auseinandergelebt. Dieses Thema ist wichtig. Wie wichtig ist dir Geld? Wie gehst du damit um? Das ist die Frage. Und dann die unterschiedlichen Sichtweisen in der Partnerschaft. Ich meine, was der eine für Freigebigkeit hält, da sagt der andere, du verschwendest das Geld. Und der eine sagt, ich bin sparsam und der andere sagt, nein, du bist geizig. Diese unterschiedlichen Sichtweisen, wie wertet man das Ganze? Paulus schreibt in 1. Timotheus, Kapitel 6, Vers 10, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nicht das Geld an sich ist böse, aber die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Geldliebe, dem Geld dienen, das scheint schon damals ein Problem gewesen zu sein. Da sind wir wieder bei Salomo, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die Menschen waren schon immer so, dass sie gerne Reichtümer anhäuften. Für viele Menschen ist eigentlich das Geld an Gottes Stelle getreten. Selbst für viele Nachfolger des Messias. Als meine Frau und ich damals uns von Gott geführt sahen, zur Bibelschule zu gehen, da haben sogar Geschwister aus unserer Gemeinde Bedenken gehabt, dass wir unsere sicheren Arbeitsplätze aufgeben, die sicheren Einkommen. Und die Sicherheit des regelmäßigen Einkommens, das ist auch für uns, die wir Jesus nachfolgen, schon sehr wichtig. Alles und jedes wird heute versichert. Zusatzrentenversicherung, Zusatzkrankenversicherung, Lebensversicherung, Erwerbsunfähigkeitsversicherung. Merkt ihr was? Wir wollen uns absichern. Worauf vertrauen wir eigentlich? Auf den Herrn oder auf das Geld, auf die Versicherung? Schaut euch den Geldmarkt an. Das kann von heute auf morgen zusammenbrechen. Aber der Herr bleibt in Ewigkeit. Wir haben... Was?
Es gibt bei ihm keine Inflation.
Keine Inflation, ganz klar. Er ist der Herr über alles. Ihm gehört auch alles. Wir haben uns heute an so viele Sicherheiten gewöhnt, dass wir es uns gar nicht mehr vorstellen können, ohne diese Sicherheiten zu leben. Niemand von uns kennt es, dass er nicht weiß, oh, was esse ich morgen? Nein, wir haben alles. Wir haben uns an das Geld gewöhnt, dass wir es haben. Wo sind noch die Menschen, zu denen Jesus sagen kann, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen? Also, ich finde das krass. Hast du schon mal das Markus-Evangelium danach so, lies das mal. Wenn Jesus die ersten Jünger beruft, er geht an denen vorbei und sagt, hey, folgt mir nach. Und was steht da? Und sie folgten ihm zugleich. Oder sie verließen die Netze und ließen sozusagen ihren Vater zurück. Wo gehen meine Söhne gerade hin? Na, also im Grunde genommen, stellt euch die Szene einmal vor. Du bist am Arbeitsplatz, du arbeitest da ganz normal, wie du jeden Tag arbeitest. Und dann kommt sozusagen ein Prediger vorbei, also Jesus, ne, so ein Wanderprediger, der er damals war. Und da kommt er vorbei und sagt, folge mir nach. Und du sagst, ja, und du gehst mit. Und deine Arbeitskollegen, sag mal, was ist mit dir? Wo sind die Menschen, die sich noch sofort rufen lassen, wenn Jesus ruft? Oder haben wir alle unsere Gründe, warum es jetzt gerade nicht geht? Ich muss erst noch mal meine Toten begraben. Ich muss erst einmal noch, ich muss mich noch hier verabschieden. Und Jesus sagt ja, wer zurückblickt. Wo sind noch die Menschen, die sofort folgen, wenn Jesus ruft? Es gibt sie immer seltener. In unserer Welt heißt es, Geld regiert die Welt. Auf Englisch gibt es den Spruch ähnlich, da heißt es, Money makes the world go round. Also Geld macht, dass die Welt sich dreht. Nein, dafür ist auch noch Gott zuständig. Wenn wir die Nachrichten der letzten Jahre, ja die Nachrichten, die uns jetzt ständig irgendwo entgegenkommen, wenn wir die uns anschauen, dann müssen wir zugeben, ja, Geld regiert die Welt. Geld ist den Menschen wichtig. Euro-Krise, Staatsbankrotte, Bankenpleiten, Inflation. Ja, da hören wir doch ständig von, dass das ist. Und langsam merken die Menschen, dass Geld vielleicht doch nicht alles ist. Aber sie halten sich krampfhaft daran fest, denn sie haben keine Alternative. Ihnen fehlt Gott. Ihnen fehlt dieser Blick darauf, dass es mehr gibt als das Geld. Die Menschen haben nicht begriffen, noch nicht begriffen, dass äußerer Reichtum oft innere Armut bedeutet. Können wir das eine Bild da haben, was ich da habe? Mit blauem Hintergrund. Manche Menschen sind richtig arm. Sie haben nichts außer Geld. Manche Menschen sind richtig arm. Sie haben nichts außer Geld. Geld macht nicht glücklich. Ich meine, so ganz im Stillen, ich meine, wir Christen, wir Menschen, die Jesus nachfolgen, wir würden ja kein Lotto spielen, wir würden ja keine Glücksspiele machen. Aber manchmal haben wir doch so im Kopf, so ein Lotto gewinnen wäre nicht schlecht, oder? Ich meine, wenn du mal so liest in der Zeitung, 5000 Euro Sofortrente, ach ja, ne, könnte ich was mit anfangen. Oder so eine Million. Aber hast du schon mal gelesen, wie es vielen Leuten ergeht, die so viel Geld bekommen? 1, 2, 3 Jahre später sind sie wieder pleite, weil sie alles ausgegeben haben. Irgendwie haben sie gemerkt, dass ihre Freunde auch nur auf Geld aus sind und gar nicht auf persönliche Beziehungen. Und irgendwie sind sie am Ende schlimmer dran als vorher. Manche Menschen sind richtig arm. Sie haben nichts außer Geld. Wie wichtig ist dir Geld? Ich sag mal, ich will damit nicht sagen, dass ich das Problem nicht kenne. Auch ich schaue gerne mal aufs Konto und sehe, ja, da ist eine Summe im Plus. Irgendwie beruhigt mich das. Ne? Ist so. Ne? Aber eigentlich sollte mich doch beruhigen, dass ich ein Kind Gottes des Höchsten bin, oder? Aber irgendwie, ich schaue auf mein Konto und denke mir, ja, es passt.
Passt schon.
Ja, genau, passt schon. Wie wichtig ist dir Geld? Folgst du, wenn das Geld ruft, oder folgst du, wenn der Herr ruft? Und das ist eine ganz praktische Frage in unserem Leben. Weil was ist? Du arbeitest und hast einen ganz normalen Arbeitstag. Und dann kommt dein Chef auf dich zu und sagt, ich bin richtig zufrieden mit Ihrer Arbeit. Also, ich würde Ihnen gerne eine neue Position in der Firma anbieten. Und da springt für Sie auch was daraus. Also 600, 700 Euro mehr im Monat wäre da durchaus drin. Das bedeutet natürlich, dass Sie sich schon ein bisschen mehr einsetzen müssen. Und da ist auch Außendiensttätigkeit und Sie werden vielleicht auch nicht jede Woche zu Hause sein. Aber du bist Mitarbeiter in der Gemeinde. Du bist aber auch Vater oder Mutter.
Und du denkst dir, ja, zu Hause werde ich aber auch gebraucht. Aber die 700 Euro mehr wären auch nicht schlecht. Aber in der Gemeinde, ja, da eigentlich habe ich da eine Verantwortung. Und wenn ich ja nicht jede Woche zu Hause bin, dann wird das schwierig mit der Bibelstunde, die ich ja eigentlich jede Woche mittwochs leite. Ihr merkt, es ist praktisch. Folgst du dem Geld oder folgst du dem Herrn? Was ist dir wichtig? Wo liegen deine Prioritäten? Im Grunde geht es um die Frage, wer regiert in deinem Leben? Und das hat sehr viel Auswirkungen auf eure Ehe. Wer der Herr ist. Ich habe hier mal eine kleine Animation mitgebracht. Und nehmen wir einmal an, dass dieser Kreis dein Leben darstellt. Und nächstes. Und diese Punkte stellen die verschiedenen Lebensbereiche dar. Größere und kleinere. Also, das kann das ein Beruf sein, Beziehungen, Hobby, Geld, Verpflichtungen, Verwandtschaft, irgendwelche Süchte, die in deinem Leben sind. Und wer regiert? Nächste bitte. Ach, das Ich. Ja, natürlich, das Ich regiert im Leben, denn das Ich sagt, was ich will, das geschieht. Ne? Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Gibt es so ein Lied, das ist bestimmt schon 30, 40 Jahre alt, aber ich finde, es passt immer noch, weil der Mensch hat sich nicht geändert. Und wer regiert? Das Ich. Und nochmal drauf. Ach, da ist ja auch, ja, doch, doch, Gott ist auch noch dabei. Doch, Jesus ist auch irgendwo, aber mehr so am Rande meines Lebens. Das gehört schon mal dazu, so ein religiöses Gefühl zu Feiertagen. Aber so am Schabbat sich hier zu treffen, toll, super. Also doch, es gehört mit dazu, aber regieren nicht. Wer regiert in deinem Leben? Das ist die Frage. Und das ist eine ganz wichtige Frage. Hier regiert das Ich und bestimmt, welche Lebensbereiche, welche Größe in deinem Leben haben. Es ist etwas ungeordnet. Es gibt Dinge, die sind zu groß und es gibt Dinge, die sind viel zu klein. Also irgendwie ein bisschen chaosmäßig, aber wichtig, Hauptsache, dass ich regiert. Sieht es so in deinem Leben aus? Oder sieht dein Leben aus wie auf der zweiten Zeichnung? Und nochmal, da ist das Kreuz im Mittelpunkt. Da regiert wirklich Jesus Christus in deinem Leben. Da ist wirklich er, der Herr, und darf bestimmen. Und darf auch mal sagen, folge mir nach. Eine Aufgabe für dich. Ich möchte dich einsetzen, da wo ich dich haben möchte. Nochmal drauf. Und da sind die Lebensbereiche geordnet. Da ist nicht mehr das Ich im Mittelpunkt, das Ich ist auch noch da. Das Ich verschwindet nicht, aber es ist nicht mehr der Herr. Sitzt nicht auf dem Lebensthron. Und da sind die Lebensbereiche gut geordnet, so wie Jesus Christus sie haben will. Nicht mehr durcheinander. Jetzt regiert Jesus. Wer regiert bei dir? Einmal draufklicken. Wer regiert bei dir? Das ist die Frage. Und ja, auch wenn du dich schon einmal ganz klar entschieden hast, Jesus nachzufolgen, heißt das noch lange nicht, dass auf jeden Fall Jesus bei dir regiert. Denn er zwingt dich zu gar nichts. Aber er wünscht sich, dass du ihm nachfolgst. Wer regiert bei dir? Das ist doch die Frage. Darf Jesus hineinreden in deine Lebensbereiche und auch in dein Portemonnaie, wie du damit umgehst mit Geld? Aber natürlich gibt es auch andere Bereiche, die zu groß sein können im Leben, die uns regieren. Wir haben das gestern in dem Film gesehen, dieser Mann, der den Computer zerstört hat, bei ihm regierte diese Sucht. Und er hat sich von dieser Sucht getrennt. Und wenn Geld bei dir das Wichtigste ist, dann ist auch da die Frage, wie gehen wir damit um? Wir alle kennen das Beispiel von dem reichen Jüngling, ne? Dem Jesus begegnete. Und er stellt die richtige Frage. Wie kann ich das ewige Leben bekommen? Wir wären doch froh, wenn jemand uns fragt auf der Straße, sag mal, kannst du mir erklären, wie ich das ewige Leben bekomme? Und wir würden sagen, ja, super, was ist das? Das ist ein Mensch, der genau das sucht, was wir ihm auch. Wir können sie nicht geben, aber wir könnten ihnen sagen, wo es finden kann. Und
wo Jesus ihm klar macht, er sagt, halte die Gebote. Und dann sagt er, ja, welche? Ja, halt deine Eltern in Ehren. Jupp, haken, mach es. Ne? Nicht lügen, jupp, mach ich auch nicht. Und so wird es aufgezählt. Und immer kann er sagen, ha, ich bin toll. Dieses Gebot halte ich. Aber er hat ihn nur zwischenmenschliche Gebote gezeigt. Und die hat er eingehalten. Ja. Und was muss ich noch machen? Fragt dann der reiche Jüngling. Und da macht ihm Jesus klar, bei dir im Leben ist das Geld der Reichtum, dein Gott. Davon musst du lassen. Gib's weg! Und das wollte er nicht. Sein Reichtum war sein Gott. Jesus will da nicht sagen, dass jeder alle seine Finanzen abgeben muss. Aber Jesus will sagen und hat gesagt, dein Geld darf niemals dein Gott werden. Und bei ihm war es der Gott. Und er wollte, war das Geld sein Gott. Und er wollte es nicht loslassen. Und er ist weggegangen. Und ich finde es so beeindruckend, wo Jesus an dieser Stelle sagt, er sagt es nicht, sondern es steht über ihn geschrieben, dass Jesus ihn lieb gewann. Jesus hat diesen Mann geliebt und war sehr traurig, dass er weggegangen ist, weil das Geld sein Gott war. Wer ist dein Gott? Wirklich Jesus? Oder hast du Dinge, die wichtiger sind als er? So, der zweite Punkt ist, einmal weiterklicken, sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Darum geht es in den Versen 25 bis 32. Jesus packt das Übel an der Wurzel. Er spricht unseren Hang zum Sorgen an. Essen, Trinken, Kleidung, die Grundbedürfnisse jedes Menschen. Und hier bei uns im kalten Europa, ich meine, irgendwo der Klimawandel ist nicht da, es ist Frost. Aber auf jeden Fall, hier bei uns im kalten Europa kommt da sicherlich noch da das Bedürfnis eines Daches über dem Kopf mit Heizung dazu. Das sind so die Grundbedürfnisse, die man als Mensch hat. Und genau darum sollen wir uns keine Sorgen machen. Da regt sich doch in unseren deutschen Köpfen sogleich ein Widerstand. Wie? Darum soll ich mich nicht kümmern, da soll ich mir keine Sorgen drum machen. Und Jesus sagt, ja, mach dir keine Sorgen. Das geht doch nicht, sagen wir. Natürlich müssen wir uns Gedanken machen, wie wir genug zum Essen, Trinken und Kleiden haben können. Aber ohne Dach über den Kopf geht es auch nicht, denken wir uns. Jesus weiß, wie wir denken. Und bringt deswegen zwei Beispiele. Er bringt jetzt einmal das Beispiel von den Vögeln. Sie bewirtschaften nicht Tag ein, Tag aus die Felder und Wälder, um genügend Körner für die Zukunft zu haben. Sie bauen keine großen Scheunen und doch verhungern sie nicht. Gott ernährt sie. Sie haben genug zu essen. Und auch die Lilien auf dem Feld, die sind doch schöner als alles, was sogar die Könige an Kleidung haben oder Salomo angezogen hat. Gott sorgt für die Vögel und die Lilien. Wie viel mehr also für uns? Jesus will uns damit sagen, müsst ihr wirklich immer noch mehr anhäufen? Müsst ihr immer noch mehr haben? Reicht nicht, was ihr habt? Welchen Lebensstil braucht ihr denn? Ich habe mal vor ein paar Jahren, da saß ich beim Arzt im Wartezimmer. Naja, und irgendwie will man sich die Zeit totschlagen, wenn man da halt sitzt. Und im Grunde genommen, ja, was mache ich jetzt? Ach, da lagen Zeitschriften rum, ich habe sie gelesen. Und da war in dieser Zeitschrift die Rede davon, dass der Trend in Deutschland, also das war alles noch vor den ganzen Krisen, die wir jetzt haben, dass der Trend in Deutschland hin zum Zweitjob geht, weil ja ein Gehalt alleine nicht ausreicht. Das war so eine Überschrift und da dachte ich mir, interessantes Thema. Will ich mal lesen, was die dazu schreiben. Und da wurden in diesem Bericht Leute vorgestellt, die neben ihrem Beruf noch einen Zweitjob hatten. Und da wurde dann genannt ihr Haupteinkommen und dann eben auch ihr Zweiteinkommen. Und als ich dann las, die Haupteinkommen vom normalen Arbeitsplatz lagen eigentlich in der Höhe, was ich verdiene, oder sogar noch ein bisschen mehr. Und da habe ich mich gefragt, und warum gehen die noch zusätzlich arbeiten? Weil eigentlich kann man davon doch leben. Warum wollen die noch einen Zweitjob haben? Warum wollen die noch mehr? Und das waren jetzt Menschen, die wahrscheinlich keine Menschen waren, die Jesus nachfolgen. Aber trotz alledem, warum wollen die noch mehr? Aber sind wir als Menschen, die Jesus nachfolgen, davor gefeit, vor so einem Denken, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr? Befinden wir uns nicht auch in einer Konsumspirale? Warum brauche ich einen neuen Computer? Warum schließe ich eine Versicherung nach der anderen ab? Warum wachsen unsere Sparguthaben? Auch wir als Menschen, die sagen, wir sind Kinder Gottes, versuchen, uns nach allen Seiten abzusichern und unseren Lebensstandard zu heben. Vertrauen wir dabei Gott oder vertrauen wir auf unsere Versicherungen und Sparguthaben? Achten wir darauf, wie sich unsere Bedürfnisse steigern? Ich meine, wir müssen einmal den ganzen Rattenschwanz von Entscheidungen mal mitbedenken. Ja, natürlich ist es gut, wenn unser Kind Fußball spielt. Was ist daran schlimm? Aber der Verein, die Trikots, die Reisen zu den Spielen, all das kostet Geld. Genauso, wenn das Kind ein Instrument lernt, da ist auch ein Rattenschwanz dahinter an Kosten, die damit zusammenhängen. Oder du sagst dir, okay, ich möchte gerne einen Garten haben. Und dann überleg, und dann, was gehört alles dazu? Du brauchst alle Gartengeräte. Du wirst immer wieder neue Blumen kaufen oder Setzlinge für irgendwelche Sachen. Du brauchst natürlich einen Rasenmäher und du gibst Geld aus. In einer Tour gibst du Geld aus. Ein Häuschen auf dem Lande ist ja was Feines, aber da brauchst du auf jeden Fall ein Auto oder vielleicht sogar zwei. Weil, ne, wenn beide irgendwie arbeiten oder Kinder zur Schule gebracht werden müssen, weil so weit draußen fährt kein Schulbus und. Denke daran, jede Entscheidung hat Folgekosten. So einfach wie möglich zu leben, ist ziemlich schwierig. Aber und Jesus will auch nicht, dass wir einfach gar nichts tun oder gar nichts genießen an diesem Leben. Ein gewisses Sparguthaben ist okay. Versicherungen sind auch nicht schlecht. Paulus schreibt ja auch, dass der nicht essen soll, der nicht arbeiten will. Also es ist schon okay, arbeiten zu gehen, Geld zu verdienen und davon leben zu können. Aber wir sollten uns immer wieder fragen, ist das nötig? Oder was verliere ich dadurch an Lebensqualität, weil ich immer nur noch am Arbeiten bin? Gott versorgt die Vögel, obwohl sie sich gar nicht abmühen. Und wir sind doch viel wertvoller als die Vögel. Sollten wir ihnen da auch nicht unser Ein- und Auskommen anvertrauen? Keiner von uns kann durch Sorgen an seiner Körpergröße oder an der Lebenslänge irgendetwas verändern. Suchen wir unsere Erfüllung im Materiellen, ein Haus oder schöne Kleidungsstücke, ein teures Auto? Oder es gab doch mal diese Reklame von, ich glaube von der Sparkasse war das damals gewesen, mein Haus, mein Boot, mein Auto, wo so Freunde sich gegenseitig versuchen zu übertrumpfen in dem, was sie geleistet haben, als sie sich nach 20, 30 Jahren nach der Schule zum ersten Mal wieder sehen. Was hat man geleistet? Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Na, kannst du da mithalten? Meine Eltern, die lebten so. Sie wollten es allen in der Verwandtschaft zeigen, dass sie es schaffen. Und sie haben es geschafft. Ein Boot war nicht dabei, aber ein Haus, ein Ferienhaus und ein tolles Auto. Aber die Ehe war kurz vorm Ende. Weil ist ja klar, wenn beide arbeiten, hat man irgendwann abends keine Zeit mehr für die schönen Dinge des Lebens. Und mein Vater ist ausgebrochen aus der ganzen Geschichte und hat die Ehe gebrochen.
weil meine Mutter war einfach gar nicht mehr in der Lage, irgendwo noch neben all dem sich auch noch um ihren Mann zu kümmern. Ist es das wert? Ist es das wert? Auch wir als Christen sollten uns immer überlegen, ob ein Hausbau unser Zeugnis für Jesus stärkt oder eher behindert. Ich habe einmal auf einer Freizeit, also einer Freizeit von gläubigen Menschen, da habe ich vom Redner die provokante These gehört: Ein Haus sollte man sich nur dann leisten, wenn es zur Verkündigung des Evangeliums gebraucht wird. Ansonsten wäre das ein Klotz am Bein. Das würde ich nicht ganz so unterschreiben, aber man sollte sich wirklich überlegen, ob der Hausbau mein Zeugnis für Jesus behindert oder stärkt. Wir, also meine Frau und ich, haben ganz bewusst uns kein Haus geleistet, weil wir möglichst viel Zeit für Gott und für uns haben wollen. Und zweitens sind wir auf die Art und Weise auch sehr flexibel. Wenn Gott mal sagt, jetzt geht's woanders hin, dann kündigen wir den Mietvertrag und dann sind wir 3 Monate weg. Überhaupt kein Problem. Wir müssen nicht irgendwo noch etwas zu einem guten Preis verkaufen. Das war unsere Entscheidung. Aber natürlich, wenn es wegen einer hohen Kinderanzahl gar nicht anders geht, weil es Wohnungen für Familien mit vielen Kindern kaum gibt, dann ist selbstverständlich ein Haus